ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Dr. Friska Brosi. Sie ist 38 Jahre alt und lebt in Hamburg. Die Wirtschaftsingenieurin hat 3 Jahre bei der Boston Consulting Group gearbeitet und anschließend ihre Doktorarbeit an der Technischen Universität München zu dem Thema positive Emotionen in Organisationen geschrieben. Anschließend hat sie im Rahmen ihrer Habilitation rund um die Themen Führung, Innovation und Organisation geforscht und dabei auch Geschlechterunterschiede untersucht. Seit einem Jahr ist sie Associate Professor of Human Resource Management an der Kühne Logistics University hier in Hamburg. Und warum sie sich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden hat und was sie bisher auf ihrem Weg erlebt hat, was die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Job sein können, wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Friska.
Vielen Dank.
Friska, magst du uns vielleicht kurz was zu dir privat erzählen?
Privat. Zum einen bin ich stolze Tante von 3 kleinen Nichten.
Wow.
Patentante sogar von allen 3. Und ich glaube, das Zweite, was ich privat erzählen würde, dass ich sehr gerne laufe. Was so halb privat wahrscheinlich ist, weil es auch mit dem Beruf verbunden ist, dass man gerne was braucht, wo man vielleicht auch mal austoben kann.
Ja.
Was in meinem Fall in langem Laufen ausartet.
Okay, cool. Also dann auch richtig Marathon-mäßig?
Halbmarathon erstmal nur. Ja, für den Marathon fehlt mir die Zeit zum Trainieren. Aber
ja,
Halbmarathon... Das geht noch.
Okay, und dann bist du auch hier Hasba-Halbmarathon unterwegs.
Angemeldet für April.
Okay,
genau.
Ja, cool. Das soll ja auch immer eine coole Strecke sein.
Ja, ich glaube, die ist sehr schön.
Ja, doch, echt cool. Du hast dich ja für eine wissenschaftliche Karriere entschieden. Erinnerst du dich noch so an den Moment, wo du gesagt hast, jo, das mache ich jetzt? Also was waren auch so deine Beweggründe dahinter und was war dieser Moment, wo du gesagt hast, jo, das mache ich jetzt?
An den kann ich mich eigentlich noch ganz gut erinnern, weil ich damals aus der Beratung raus bin, eigentlich mit dem Plan für eine externe Promotion. Das heißt, ich hätte wieder zur Beratung zurück müssen.
Okay.
Habe mir dann damals einen Lehrstuhl gesucht, weil ich schon dachte, das könnte mir gefallen, wo ich direkt eingebunden war, wo ich auch Lehre gemacht habe. Und dann war es praktisch, ich habe dann so ein Jahr alles ausprobiert, habe mich in der Lehre ausprobiert, habe angefangen, so meine ersten Studien zu machen und habe dann sehr schnell festgestellt, dass es tatsächlich, also es war rein tätigkeitsbezogen, sowohl die Forschung und die Möglichkeit zu forschen, als auch die Lehre. Und dass das einfach mir unheimlich viel Spaß macht und auch sehr gut passt für mich. Und habe dann praktisch, sehr bewusst praktisch diesen Schritt vollzogen, weil ich dann praktisch gekündigt habe, mich dann erstmal auf Stipendien bewerben musste etc. und dann diesen Weg gegangen bin. Deswegen war es eine sehr bewusste Entscheidung an der Stelle.
Okay, cool. Weil du einfach da so am meisten Tätigkeitsdrang verspürt hast.
Quasi. Genau, genau. Also einfach diese Passung. Ich glaube, man merkt das, wenn man was macht in einem Job, was wirklich zu einem passt.
Ja.
Und wenn man das Gefühl hat, aus welchen Gründen auch immer, aber es passt und ich kann das gut.
Ja.
Und es macht mir wirklich Spaß. Und das war einfach, mir hat es vorher auch Spaß gemacht, aber es war ein anderes Level an Passung einfach. Und das zu merken war dann irgendwie, okay, ich würde es sehr gerne probieren.
Ja.
Natürlich, man weiß es in der Wissenschaft nicht.
Ja, klar.
Es ist ein sehr unsicherer Weg.
Ja.
Und auf diesem unsicheren Weg war es dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen viel Druck, so eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Also ganz viele sagen immer, ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt oder ich hätte mir auch andere Sachen, aber es hat sich halt immer so schrittweise ergeben, was, glaube ich, ein bisschen entspannter ist, als wenn man wirklich an einer Stelle sagt, das macht mir wirklich Spaß und ich will es gern probieren.
Ja.
Das hat dann natürlich in der Zeit, wo es noch nicht sicher war, ob es klappen würde, wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Druck aufgebaut, als notwendig gewesen wäre.
Ja, klar.
Aber auf der anderen Seite, wenn man merkt, es gefällt einem, dann zu sagen, ich gehe das ganz locker an.
Ja.
Das finde ich auch. Also weil dadurch, dass ich halt diesen Vergleich hatte, glaube ich, war das halt einfach dann bewusster an der Stelle.
Ja, das glaube ich. Und wie hat so dein Umfeld reagiert? Also was meinten so Familie und Freunde? Haben die schon damit gerechnet oder haben die gesagt, hä, wieso machst du das denn jetzt?
Die haben damit gerechnet. Also in dem Moment, glaube ich, wenn ich gesagt habe, so nach einem Jahr, dann würden meine Freunde sagen, nach einer Woche.
Ja.
Es war sehr eindeutig. Also das definitiv.
Ja.
von meiner Familie her war nur praktisch diese Verwunderung, also weil natürlich der Weg dann nochmal über befristete Arbeitsverträge und Unsicherheit etc. Von daher war so ein bisschen, könntest du nicht irgendwann mal wo ankommen, wo du einen befristeten Arbeitsvertrag, also was praktisch so Sicherheitsbedürfnis der Familie da eher im Vordergrund steht, während natürlich die Freunde eher sehen, okay, sie macht offensichtlich was, was sie gerne macht und es macht Freude, wenn sie davon erzählt. Mhm. Es scheint wirklich zu passen. Deswegen, und ich glaube, das waren so ein bisschen die zwei Pole.
Ja, das glaube ich. Was würdest du so sagen, sind bei einer wissenschaftlichen Karriere so die Stärken und Schwächen? Also warum, du hast ja gerade schon auch ein bisschen angesprochen, man hat viele Unsicherheiten. Würdest du da irgendwie noch was ergänzen oder wo würdest du sagen, ja, das ist die größte Stärke hier bei der wissenschaftlichen Karriere?
Die größte Stärke sind die Aufgaben, die man hat. Also sowohl praktisch die, also wenn man daran Freude hat, aber für mich ist es tatsächlich, also die Freude, Menschen weiterzuentwickeln, in der Lehre praktisch sich auch auszutauschen, sich über spannende Dinge, die man selber sehr spannend findet, und dann auch praktisch anderen Personen weitergeben zu können oder beziehungsweise sich auch mit ihnen austauschen zu können dazu. Die Möglichkeit, Forschungsstudien zu machen, Dinge zu entdecken, die vorher hoffentlich noch niemand entdeckt hat oder da praktisch, auch wenn es so kleine Schritte sind und auch wenn es lang dauert, aber trotzdem die Möglichkeit haben, zu haben, Dinge herauszufinden, auch sich seine Projekte selbst auswählen zu können, auch ein Forschungsprojekt starten zu können, weil man einfach sagt, das finde ich total spannend, das würde ich gerne wissen und dann es herauszufinden. Das sind alles, also von den Aufgaben her ist es wahnsinnig schön und spannend. Wie schon vorhin so ein bisschen angesprochen, der Weg dahin ist natürlich also A mit hoher Unsicherheit. Das heißt, irgendwann, man fängt an, sich zu bewerben. Es kommen alle 1-2 Monate, kommt eine Stelle raus, die einigermaßen passt, wo man sich so reinzuckeln kann für die Bewerbung. Und dann weiß man, dass mindestens über 100 Bewerber sich mit einem bewerben. Und dann dass die Publikationen, was der Prozess macht Spaß, aber es ist auch ein riskanter Prozess und auch ein zumindest teilweise durch den Zufall bestimmter Prozess. Das heißt, man weiß nicht, ob was durchgeht. Und manche Publikationen sind einfach die hohen, die sind so wichtig und es ist schwer zu beschreiben, diesen Sprung, also ob man es hat oder nicht, wie viel das ausmacht und wie viel da dranhängt. Und dann zu wissen, okay, das kommt aber auch noch ein bisschen Zufall ins Spiel und das ist tatsächlich auch bewiesen, ist natürlich dann in der Situation schwierig.
Ja.
Und ich glaube, der letzte Punkt sind natürlich dann auch Abhängigkeitsverhältnisse, die nach wie vor noch in der Wissenschaft vorhanden sind, dass man nicht ganz frei agieren kann, gerade in diesem Nachwuchs. Und ich meine, man ist mit Mitte 30 noch Nachwuchs, streng genommen. Ja, also deswegen, also das auch sagt schon alles. Und auch, wie man praktisch davor gesehen wird. Genau. Das, der Weg dahin. Es ist natürlich, so, man kann jetzt sagen, das ist ein Auswahlprozess, praktisch die intrinsische Motivation zu testen, ob man den durchsteht bis zum Schluss.
Ja.
Aber er ist auch schon sehr lange und schon mit viel Hartnäckigkeit verbunden.
Wie ist das eigentlich? Hat man dann so auch Druck, regelmäßig was zu veröffentlichen?
Ja.
Also ich weiß gar nicht, gibt's da regelmäßig, also ich weiß, dass man dann sagt, ja, man muss regelmäßig Artikel oder man schreibt dann mal einen größeren Aufsatz in einem Magazin oder so. Wie ist das? Also kannst du dazu irgendwie was sagen?
Also man hat im Prinzip, also für die Habilitation hatte ich zum Beispiel ganz konkrete Ziele, was ich erreichen musste an Publikationen, und an für sich ist es auch gar nicht verkehrt. Also das ist ja Teil der Arbeit, das ist Teil auch der Arbeit, die Spaß macht. Aber natürlich ist es gerade in diesem Nachwuchsprozess muss man halt das in einer gewissen Zeitraum schaffen. Und es ist ein risikobehafteter Prozess, also weil es wäre keine Forschung, wenn es nicht riskant wäre. Und deswegen kommt nicht aus jeder Studie was raus, was tatsächlich in der Publikation enden kann. Und praktisch durch diese Kombination aus Risiko und Zeitdruck kann das dann schwierig werden. Ansonsten ist es gar nicht verkehrt. Also ich wäre, glaube ich, immer lieber gerne an einem Ort, wo Wert darauf gelegt wird, gut zu publizieren, weil das auch für eine Qualität sorgt in der eigenen Arbeit. Deswegen, das ist nicht verkehrt. Aber gerade in diesem Nachwuchsprozess kann es natürlich zu einem hohen Druck führen, in Kombination mit diesem, okay, aber es muss in einem bestimmten Zeitraum geschehen. Und dann hat man irgendwie eine tolle Studienidee, aber es kommt beim ersten Mal nicht raus, man muss es nochmal machen oder man muss es wechseln, man muss einsehen, dass es nicht funktioniert. Und dann kann das halt relativ schnell knapp werden.
Ja, das finde ich total spannend, weil ich finde das manchmal so, also ich habe das auch schon mal von Leuten gehört, aber ich finde es immer so ein bisschen, also für mich als Außenstehender immer so ein bisschen intransparent, wie das jetzt genau funktioniert und wie da so die Regeln sind. Ist aber vielleicht auch ein bisschen institutabhängig, ne?
Es ist institutabhängig und auch für die Personen, die im Prozess drin sind, ist es nicht ganz klar, wie die Regeln, also wonach wird tatsächlich ausgewählt in diesen Erstbesetzungen von Professuren? Was sind tatsächlich die wichtigen Kriterien? Was muss ich jetzt eigentlich tatsächlich mitbringen, um da ausgewählt zu werden? Weil es natürlich, es gibt unterschiedliche Kriterien. Also eins davon sind die Publikationen. Dann natürlich habe ich Drittmittel eingeworben. Ja. Die Lehre ist noch so ein bisschen wichtig, aber dann natürlich auch Sympathie und Passung zur Organisation. Also es gibt ganz, ganz viele Kriterien.
Ja.
Und deswegen, und das hat einen teilweise dann auch wirklich wahnsinnig gemacht, wenn man dann auf Personen getroffen hat, die praktisch im gleichen Prozess waren. Und dann waren ganz viele Diskussionen waren immer darum, was ist jetzt wichtig, wie viel braucht man, was braucht man, und jeder hat was anderes gesagt und das kann einen ganz schön kirre machen. Also deswegen, nicht nur Außenstehende fragen sich, wie das genau funktioniert, sondern es tatsächlich auch Personen in dem Prozess sind sich auch nicht immer ganz sicher, weil es einfach ganz viele unterschiedliche Kriterien sind und dann tatsächlich auch so Passung. Ja.
Ja, krass. Also man muss schon einen langen Weg gehen. Du hast ja schon viel erreicht hier. Also ich finde es total beeindruckend. Und man sieht auch, also wenn man es jetzt nicht durchs Mikro hört, wenn man Priska sieht, sie strahlt hier in einer Tour, wo sie, wenn sie das erzählt. Also total toll. Du hast dich ja auch viel mit Organisationen, Strukturen und Belohnungssystemen beschäftigt in Unternehmen. Was reizt dich dann ganz besonders daran?
Menschen zu verstehen.
Ja.
Also ich glaube, das war so mein Anfangspunkt zu verstehen, warum sie wie agieren, und an der Stelle ganz häufig eher die eher irrationale Seite. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das heißt Zahlen, Daten, Fakten rational. Und eher die rationalen Modelle etc. Dann war ich in der Beratung und habe ich gedacht, Entscheidungen werden aber manchmal auch anders gefällt. Und deswegen kam dann praktisch dieses Emotionsthema, weil ich das Gefühl hatte, da gibt's aber noch einen ganzen Teil, von dem ich im Studium gar nichts gehört hatte, der aber viel Einfluss hat. Und dass Menschen ganz häufig eben gar nicht rational entscheiden, sondern es ganz häufig Entscheidungen emotional gefällt werden oder aufgrund von anderen Einflüssen oder eben in der Interaktion und aufgrund von Machtverhältnissen etc. im Unternehmen.
Ja.
Und das fand ich unheimlich spannend. Und deswegen das herauszufinden, ist eigentlich so die Hauptmotivation.
Ja, das glaube ich. Das ist auch total faszinierend. Manchmal, wenn so Entscheidungen getroffen werden, dann denkt man sich, okay, warum jetzt genau? es gibt ja auch Unterschiede, hast du ja auch, glaube ich, in einer deiner Studien herausgefunden, zwischen Männern und Frauen, wie motiviert werden.
Ja.
Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Was sind da so die Unterschiede?
Was ich primär vor allem angeschaut habe, sind Stereotype. Das heißt gar nicht unbedingt, wie sie tatsächlich sind, sondern wie sie gesehen werden.
Ja.
Also das klassische Ergebnis da zeigt sich immer, dass eben Frauen nach wie vor noch weniger durchsetzungsfähig gesehen werden als Männer und aber dafür freundlicher, personenorientierter, netter als Männer. Das an für sich ist jetzt irgendwie, beide Dimensionen haben was für sich. Also es hilft auch, wenn ich als freundlich wahrgenommen werde und als freundlicher Mensch. Aber eben gerade im Arbeitsleben ist die Tendenz nach wie vor noch so, dass Durchsetzungsfähigkeit eher gewertschätzt wird als freundliches Auftreten.
Ja.
Und was ich mir dann anschaue, ist im Prinzip, okay, wir haben diese Stereotype, wir werden Stereotyp gesehen. Und das war auch schon in der Literatur vorhanden. Das Gemeine ist, dass wenn Frauen praktisch gegen den Stereotyp gehen, das heißt, wenn man dann versucht, mal richtig aufzutreten, dass das in der Literatur, nennt sich Backlash, dazu führen kann, dass sie dann umso biestiger wahrgenommen werden. Und praktisch dieses eine Zuschreibung von Feindseligkeit im Prinzip, also wahrgenommen wird, weil man es einfach nicht erwarten würde. Das heißt, entweder wird Durchsetzungsfähigkeit und Leistung nicht gesehen. Mhm. Und wenn man praktisch darauf pocht, dann wird es wiederum, oder dann wird man persönlich abgewertet als zu feindselig. Mhm. Und das war so ein bisschen das, was man in der Literatur gesehen hat, als ich angefangen habe damit. Mhm. Ich fand es sehr deprimierend. Ich dachte, es muss doch auch irgendwie, es muss doch irgendwelche Strategien geben, um das doch hinzubekommen. Und eins, was wir eben in einem Paper zeigen, ist, dass wenn man Stolz ausdrückt, weil Stolz eine positive Emotion ist, in der Situation auch direkt offensichtlich, okay, ich habe was Tolles erreicht. Mhm. Und wenn ich es in der Situation tatsächlich ausdrücke, dass das dazu führen kann, dass ich als durchsetzungsfähiger gesehen werde. Und in unseren Studien haben sich dann diese Geschlechterunterschiede nivelliert. Okay. Man muss aber auch dazu sagen, es gab auch einen negativen Effekt auf das Freundlichsein. Also man hat durchaus durch Stolz ausdrücken. Ja. Man wird als durchsetzungsfähiger gesehen, aber eben auch als weniger freundlich. Deswegen auch da, man muss vorsichtig sein, aber es ist zumindest mal so ein Ansatzpunkt, den man gehen kann.
Ja, interessant. Also wenn man dann im Meeting sitzt und bei so einem Projekt, was man erfolgreich abgeschlossen hat, wenn man dann vielleicht sagt, ja, wir sind total stolz oder ich bin total stolz auf mein Team.
Genau, so genau, sowas. Genau, vor allem fürs Team sollte es eigentlich besser funktionieren, wobei das haben wir noch nicht so angeschaut an der Stelle. Ja. Aber das könnte noch besser funktionieren, weil zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen wurde gezeigt, dass Frauen besser für andere verhandeln können als für sich selber, weil praktisch dieses für andere Verhandeln wieder mit dem Stereotyp übereinstimmt.
Wenn man dann sympathisch ist.
Genau, und empathisch und sich um andere kümmert. Ja. Und das passt dann wieder besser zum Stereotyp. Natürlich muss man sich immer überlegen, will ich mich immer entsprechend meinem Stereotyp verhalten. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, immer eine persönliche Abwägung. Ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen und sich dessen bewusst zu sein, sodass man praktisch in gewissen Situationen bewusst damit arbeiten kann. Mhm. Aber ich glaube, manchmal muss man sich auch einfach dagegen entscheiden. Also man muss einfach handeln. Manchmal ist man einfach selbst und dann ist es halt so. Und dann wird man manchmal ein bisschen falsch wahrgenommen oder anders oder ähnliches. Aber manchmal muss man sich, also man kann sich nicht komplett kirre machen, aber trotzdem glaube ich, ist es wichtig, das zu zeigen und in der Forschung zu zeigen, dass es tatsächlich diese unterschiedlichen Betrachtungen gibt und dass die dazu führen kann, dass man unterschiedlich gesehen und bewertet wird. Und das praktisch in Studien und quantitativ zu zeigen, hilft, glaube ich, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Zumindest habe ich auch häufig die Reaktion, also wenn ich diese Studien und Stereotype gerade gegenüber Frauen präsentiere, das überrascht niemanden. Also. Das ist so. Da muss ich teilweise die Sätze gar nicht beenden.
Ja.
Und dann kann mein Gegenüber, kann die schon problemlos ergänzen, ohne jemals von der Forschung gehört zu haben.
Ja.
Aber trotzdem sind die meisten durchaus erleichtert zu hören. Es gibt Studien, die das auch tatsächlich zeigen, weil man natürlich ansonsten im Unternehmensalltag sich immer denkt, ich bin verrückt.
Ja. Jetzt war ich mal durchsetzungsstark und es hat mich so viel Überwindung gekostet und dann...
Und dann habe ich das Gefühl, dann schießt es mir auch wieder komplett entgegen und dann ist es total schrecklich, dass ich jetzt so war.
Ja.
Irgendwas stimmt hier doch nicht.
Ja.
Und deswegen glaube ich, an der Stelle hilft eben tatsächlich, glaube ich, dann die Forschung.
Ja, dass man das wissenschaftlich irgendwie belegen kann. Ne?
So,
Ja. Ach krass, das so finde ich auch echt total interessant. Und gab es das auch irgendwie so bei Männern, wenn die sich so und so verhalten, dass, also durchsetzungsstark können wir jetzt nicht bei Männern nehmen, aber irgendwie so eine andere Eigenschaft, wo man sagt, was ist das denn für ein Mann?
Ja, so. Also genau, das ist, vielen Dank, dass du es ansprichst. nein, weil das immer, wir reden ganz häufig immer nur von den Frauen, aber tatsächlich ist es ja in beiden Fällen so. Das heißt, bei Männern ist es praktisch eben dieses, wenn sie freundlich sind und wenn sie nett sind und zu nett kann wiederum für Männer schwierig werden, weil sie dann praktisch auch sozial abgestraft wird. Da ist es dann praktisch, wie man es erwarten würde, zu weich und irgendwie schwammig und irgendwie komisch greifbar und irgendwie nicht so richtig. Also auch da gibt es diese Abstrafungsdimension für Männer für zu freundliches Verhalten.
Ja, so Weichei-Kategorie.
Ich wollte es nicht sagen, aber vielen Dank. Aber das fasst es eigentlich perfekt zusammen.
Ja.
Genau, also deswegen ist es tatsächlich, also A, ist es praktisch sowohl Frauen als auch Männer werden praktisch Stereotyp gesehen und haben unterschiedliche Reaktionen. Das ist das eine. Und die Betrachter, bei den Betrachtern ist es meistens egal, ob es Frauen oder Männer sind. Also deswegen ist es
komisch,
ne? Die meisten haben immer die Hoffnung, dass es... Nein, aber... Die müssen wir leider immer zerstören. Das ist in den meisten Studien tatsächlich, also sowohl Frauen als auch Männer sehen Frauen und Männer unterschiedlich.
Okay. Auch wenn, also sag ich mal, in dem Team nur Frauen sind und in dem anderen Team nur Männer, oder das ist wahrscheinlich so in der Praxis auch gar nicht.
Also es ist immer... Also gerade in diesen extremen Teams, das heißt, ich habe ein Frauenteam, wo ein Mann ist, oder ich habe ein Männerteam, wo eine Frau ist, da ist natürlich das Geschlecht immer extrem salient und hat dadurch noch einen stärkeren Einfluss. Wenn ich gemischte Teams habe, dann geht es unter, weil dann habe ich praktisch nicht nur die eine Frau als prototypischen Vertreter des ganzen Geschlechtes, sondern ich habe mehrere und die sind unterschiedlich und dann nehme ich die ganz anders wahr, weil ich sie in ihrer Unterschiedlichkeit als Person wahrnehmen kann. Und es ist tatsächlich, also Token-Status nennt sich es in der Forschung, eben immer dann, wenn ich tatsächlich als einzelner Vertreter oder eine von zweien oder dreien oder so in einer größeren Gruppe bin, dann wird es immer besonders schwierig.
Okay, das heißt, wenn man in größeren gemischten Gruppen weicht das so ein bisschen auf und und ist vielleicht nicht ganz so krass. Spricht ja auch wieder für Diversifikation. Voll gut. ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr es genau auch so in eurer Studie behandelt habt. Kann man dann sagen, Männer sind auch in bestimmten Sachen jobtechnisch ein bisschen besser? Also so pauschal gesagt sagt man ja auch oft, was weiß ich, Männer sind rationaler und Frauen, die sind sehr empathisch, dass man irgendwie sagt, ja, Männer sind tendenziell besser in dem und dem und Frauen besser in dem und dem so.
Wie gesagt, also die meisten Geschlechterunterschiede sind gar nicht so vorhanden. Also vieles Zuschreibung. Deswegen wäre ich da immer vorsichtig. Ich bin auch so ein bisschen vorsichtig, weil man natürlich häufig dann dazu tendiert, gerade aus Frauensicht, ja, aber dafür sind wir viel empathischer. Aber wenn wir durchsetzungsfähig sein, also auf der einen Seite wollen wir als genauso durchsetzungsfähig wahrgenommen werden und auf der anderen Seite sagen wir dann aber, ja, aber wir sind dafür. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen, aber wenn wir darauf pochen wollen, dass wir durchsetzungsfähig sein können, dann müssen wir auch akzeptieren, dass Männer freundlich und zugewandt und personenorientiert sein können. Das ist so ein bisschen, ansonsten wird es asymmetrisch.
Ja, cool. Ja, vielleicht, also ich glaube, wir sind auf dem guten Weg.
Ich glaube, sie können auch freundlich sein.
Ja, das sowieso. Was würdest du sagen, macht eine gute Führungskraft aus?
Gute Mitarbeiter. Würde ich sagen.
Aber gute Mitarbeiter, die man auch führen kann?
Ich würde ja hoffen, dass man als Führungskraft Einfluss auf die Mitarbeiter hat. Aber ich würde schon, also ich glaube, dass man viel der Führungsqualität an der Qualität der Arbeit der Mitarbeiter eigentlich am Ende ablesen kann. Und ob das selbstständige Mitarbeiter sind, ob die Dinge vorantreiben, ob die Dinge auch hinterfragen und wie die Mitarbeiter arbeiten. Und dann würde ich sagen, daran sieht man viel, ob eine Führungskraft einen guten Job macht oder nicht.
Okay, ja, cool. Ja, spannend. Habe ich das noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also klar, aber ich dachte immer, dass viele Mitarbeiter machen ja auch einen tollen Job, unabhängig von der Führungskraft.
Prinzipiell können sie es auch unabhängig. Ja. In dem Fall wäre der Job der Führungskraft, sie einfach in Ruhe zu lassen.
Genau, ja.
Wobei, also natürlich situative Führung ist, glaube ich, einmal ein wichtiger Bereich. Das heißt tatsächlich als Führungskraft zu wissen, was motiviert meine Mitarbeiter, was ist wichtig für meine Mitarbeiter, was ist ihr Hintergrund, ihr persönlicher Hintergrund, was muss ich über meinen Mitarbeiter wissen. Also das wäre praktisch dieses Situative. Und definitiv, also ich glaube, eine Menge Menschen können ganz fantastisch arbeiten, ohne dass sie unbedingt eine Führungskraft brauchen. Und diese Anleitungsfunktion. Ich glaube, was ich vor allem unter diesem, wie Mitarbeiter agieren, hat auch viel damit zu tun, praktisch, ob eine Führungskraft praktisch selber in den Vordergrund oder ob eine Führungskraft eher in dieser ermächtigenden Position und eher unterstützenden Funktion. Und ich glaube, dann tritt sie tatsächlich stärker hinter ihren Mitarbeitern zurück und ist tatsächlich stärker die Person, die praktisch befähigt, ohne sich selber, ohne Anweisungen direkt zu geben, etc. Und dann praktisch in dieser befähigenden Funktion finde ich es umso wichtiger, dann auf die Mitarbeiter zu schauen, ob die tatsächlich befähigt sind und handeln können und auch handeln wollen.
Ja.
Und diesen Handlungsspielraum nutzen.
Ja, das stimmt natürlich. Da gibt es natürlich eigentlich zwei verschiedene Arten von. Ja, spannend. Ich finde das total interessant, das einfach auch mal so aus einer anderen Perspektive zu hören, ne? Weil du auch einfach diesen wissenschaftlichen Hintergrund hast. Echt cool. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Digitalisierung.
Mhm.
Digitalisierung ist ja auch eine Veränderung. Wie gehen Menschen generell mit Veränderungen um? Und vielleicht weitergehend die Frage, wie sollten wir mit Digitalisierung umgehen?
Also ich glaube, tendenziell hat man natürlich Angst vor Veränderung.
Ja.
Veränderung ist immer Risiko und Weggang vom Status quo und auch natürlich immer mit Verlustängsten verbunden. Was denn da kommen mag. Also tatsächlich, es gibt eine Studie, die sogar zeigt, dass neue Ideen und Innovationen schon Unsicherheit hervorrufen und dementsprechend tendenziell abgelehnt werden aufgrund vom Hervorrufen von dieser Unsicherheit. Deswegen, Veränderung ist inhärent unsicher. Es ist, glaube ich, sehr verbreitet. Aber natürlich, also jetzt aus Emotionsseite, Angst kann natürlich dazu führen, dass man nichts macht und dass man nicht mehr agiert und dass man praktisch zu vorsichtig wird, anstatt voranzuschreiten. Deswegen glaube ich auch mit vielen Veränderungen, also man kann Veränderungen unterschiedlich framen, man kann praktisch eher, so wie wir es jetzt praktisch besprochen haben, eher in Bezug auf das Risiko und was passieren mag. Man kann es aber auch, das ist jetzt natürlich klassisch, als Herausforderung. Aber
Challenge,
genau. Auf der einen Seite, genau, muss man vorsichtig sein mit den Buzzwords. Aber auf der anderen Seite wissen wir durchaus, dass intrinsische Motivation eng verknüpft mit Herausforderungen ist. Also Arbeit, die mich herausfordert, ist tendenziell, deswegen lösen Menschen Kreuzworträtsel oder machen sonstige Rätsel, weil wir durchaus Spaß daran haben zu knobeln und Spaß daran haben, Lösungen zu finden. Und ich kann praktisch auch Veränderungen oder gerade digitale Transformation oder was müssen wir im Unternehmen machen, um zu digitalisieren, das kann ich auch praktisch dementsprechend als Herausforderung framen und in einem positiveren, und aus Nutzen von Optionen. Auf einmal habe ich ganz neue Technologien, die kann ich anwenden. Ich kann mir überlegen, was könnte man mit denen machen?
Ja.
Und dann bekommt es sofort eine andere Färbung, als wenn ich dieses Schreckgespenst aufmale, von wegen, das macht natürlich auf der einen Seite, also es ist verständlich, dass man es macht, im Sinne von das Drohgespenst, wir müssen ganz schnell was machen, weil man natürlich auch immer man braucht einen Moment, um diese Veränderung hervorzurufen. Das heißt, auf der einen Seite macht es Sinn, aber auf der anderen Seite in der Handlungstendenz kann es auch schwierig werden, weil wenn man zu viel Angst oder wenn man den Menschen zu viel Angst macht, dann ist es hinderlich für die Aktion danach.
Ja, man muss es irgendwie runtergebrochen kriegen, ne? Ich glaube, das ist auch immer so, bäm, da ist so dieses, da kommt was auf uns zu. So eine große Wolke, wo man nicht genau weiß. Und ich glaube, wenn man die dann irgendwie so stückweise runterbricht, dass das oft auch irgendwie hilft, würde ich mal so behaupten. Das stimmt. Und das ist natürlich auch gerade so für Mittelständler schwierig, ne? Digitalisierung, das ist, glaube ich, echt da. Vor allem vergisst man, glaube ich, auch schnell das Risiko, wenn man halt nichts macht. Ne? So, das gehen wir irgendwann mal an, aber irgendwann ist halt auch zu spät.
Ja, vor allem aufgrund der Geschwindigkeit, die wir einfach jetzt momentan sehen. Ja. Also digitale Geschäftsmodelle, Plattformmodelle, die können einfach unglaublich schnell wachsen, weil sie keine Vermögensgegenstände brauchen.
Ja.
Und deswegen haben wir da eine wahnsinnige Geschwindigkeit drin. Und das macht es eben umso wichtiger, dann auch tatsächlich zu handeln. Aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht kopflos.
Ja.
Das ist schwierig.
Ja, das glaube ich. Das ist echt spannend, herausfordernd. Ich hatte, als ich auf der Uni war, immer viele ältere Profs. So, meistens Männer. Du bist ja relativ hoch und schnell aufgestiegen. Und du bist jung und weiblich. Hattest du hier irgendwie mit Vorurteilen, Hindernissen zu kämpfen oder würdest du sagen, nö, überhaupt nicht, vielleicht hat dir das auch teilweise eher geholfen, so? Oder meinst du, ja, Ellen, das ist jetzt voll Klischee, das ist heute gar nicht mehr so.
Nee. Also wir haben ja gerade über Stereotype gesprochen. Ja. Und natürlich merkt man, dass man nicht dem entspricht, was Menschen erwarten. Das kann im Privaten sein, das kann auch manchmal lustig sein. Als ich auf Wohnungssuche war, habe ich meinen Titel zugegebenermaßen immer angegeben, weil ich gedacht habe, das hilft vielleicht so ein bisschen vertrauenswürdig zu erscheinen. Und einmal kam ich dann zu einer Wohnungsbesichtigung und dann schaute mich mein Gegenüber an, nee, ich warte gerade auf Frau Professor. Also, die bin ich.
Hast du deine Hornbrille nicht mitgebracht?
Also, das kann auch Spaß machen, dann grinsen zu sagen, ja, hier bin ich. Also deswegen, das ist auch mit Spaß verbunden, nicht reinzupassen.
Ja.
Und dann praktisch so ein bisschen zu sagen, ja, ich bin es aber trotzdem.
Ja.
Natürlich, manchmal hat man auch das Gefühl, okay, das war jetzt irgendwie nicht hilfreich, das gehört auch dazu. Ich glaube, tendenziell bei allen Stereotypen, die wir da gerade, die wir nach wie vor noch auch zeigen können, ist es trotzdem schon eine eigentlich ganz gute Zeit, weil gleichzeitig auch viel Ungeduld so langsam mit dem Thema herrscht. Mhm. Im Sinne von, okay, wir müssen es jetzt irgendwann mal lesen. Es geht nicht, dass wir da noch irgendwie Jahrzehnte weiter dran arbeiten. Deswegen, glaube ich, bekommt man auch, es ist nicht nur Gegenwind, sondern es ist auch ganz guten Rückenwind, den man momentan hat. Mhm. Deswegen wahrscheinlich wägt sich's ab.
Okay, ja, cool. Und hattest du auch mal so richtig schlechte Zeiten, wo du sagst, boah, da habe ich echt überlegt, ob die wissenschaftliche Karriere die richtige Entscheidung für mich war? Und gesagt hast, okay, ich rufe nochmal bei Boston Consulting an, vielleicht kann ich da ja nochmal wieder auftauchen und so.
Also es war definitiv, also gerade in dieser Entwicklungsphase und in Bezug auf Unsicherheit, ich wusste nicht, ob es tatsächlich funktioniert.
Ja.
Also da war es definitiv, also dass ich mir dann auch, dass das schon sich sehr einsam angefühlt hat. Und tatsächlich war es auch witzigerweise in Bezug auf irgendwie Erlebnis, was einen dann irgendwie doch weitermachen lässt, was tatsächlich eine sehr konkrete Situation, wo ich witzigerweise tatsächlich das Gefühl hatte, okay, ob es funktioniert, liegt an mir. Mhm. Also niemand anders und auch niemand anders hat irgendwie Interesse daran, dass es funktioniert. Also es wird niemanden interessieren, wenn es nicht funktioniert. Niemand wird sagen, ja, okay, das war jetzt, weil das und das war oder so, sondern es entweder das klappt und es liegt an mir oder halt nicht. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert bei mir. Das hört sich nicht sonderlich ermutigend an, aber in dem Moment war es eher wie so eine kalte Dusche und so, okay, dann jetzt aber los. Mhm. Also es war eher so ein kalter Duschen-Moment, der aber sehr motivierend war am Ende.
Ja. Okay. Ja, schön. Also vielleicht auch so ein bisschen, dass man sagt, so, das ist jetzt voll in deiner Kontrolle. Keine Opferrolle, keine Zuspielerei. Man muss da jetzt durch.
So. Genau. Also ja. Also im Prinzip so, okay, jetzt alles rein und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht.
Ja, cool. Ja, ich glaube, manchmal muss man dann auch...
Manchmal muss man so ein bisschen den hitting the ground, also so ein bisschen Bodenberührung im Sinne von...
einmal runter.
Einmal runter und dann entweder man rappelt sich dann auf oder nicht. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich, man sagt das immer so, ich glaube, das ist auch schon fast ein bisschen cheesy oder plakativ, dass es immer so diese Rückschläge sind. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass viel daran liegt, wie man auf Rückschläge reagiert und wie schnell man, weil die gehören einfach dazu.
Ja.
Und gerade bei einer wissenschaftlichen Karriere, ich glaube, es dauert unglaublich lang, bis man positives Feedback bekommt. Mhm. Und deswegen ist es schon auch viel diese Reaktion auf Rückschläge. Mhm. Rappel ich mich auf, wenn ich negatives Feedback oder es gibt eigentlich kein negatives Feedback, aber Feedback, das ich jetzt vielleicht in dem Moment nicht unbedingt hören will. Wie reagiere ich darauf? Lerne ich davon? Nehme ich es auf? Versuche ich mich zu verbessern? Oder bleibe ich zu lange liegen vielleicht und rappel mich nicht schnell genug auf?
Ja, klar, das ist echt... das wäre auch nochmal eine interessante Studie, oder nicht?
Definitiv. Und die sind auch nach wie vor noch vorhanden. Also das ist jetzt, also auch nach wie vor so kommen immer wieder die Rückschläge.
Ja,
ich glaube, mittlerweile ist ein bisschen mehr Glaube daran, dass es auch wieder positive Sachen gibt. Ja. Aber man wird die immer haben.
Ja,
die gehören dazu.
Ja. Ja,
ich glaube, am Anfang hat man halt ein bisschen mehr negativ und mehr Rückschläge.
Mhm.
bis man die ersten positiven Signale bekommt.
Ja, es ist halt auch so ein Entwicklungsprozess, mhm. ne? So, dass irgendwie gehört das dazu, das merkt man dann meistens in dem Moment nicht so, aber ich glaube dann, wenn man das Rückgehen betrachtet, dann ja, ja, cool. Wie viele Stunden arbeitest du denn so die Woche?
Ich kann das nicht quantifizieren. Aber ich weiß es wirklich nicht 100%. Also natürlich nicht, natürlich habe ich keine normale 40-Stunden-Arbeitswoche. Ja. Natürlich, also was heißt natürlich, aber ja, ich arbeite tendenziell mehr. Mittlerweile weniger definitiv als noch praktisch im Aufbau, in der Aufbauphase. Mittlerweile werde ich auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich jetzt bitte heimgehen soll und dass ich auf mich achten muss und dass es mir gut tut, auch Pausen einzulegen und praktisch da stärker drauf geachtet wird, witzigerweise. Definitiv. Ja. Also, aber es ist natürlich, manchmal ist es einfach schwer. Also, also es ist in dieser Aufbauphase ist es schwer, sich selbst abzugrenzen. Und wenn Sachen Spaß machen, dann ist es auch manchmal schwierig.
Ja, klar. Dann vergisst man auch schnell mal die Zeit, ne?
Zu sagen, jetzt nicht. Aber genau.
Okay, ja, cool. Und woher nimmst du so deine Motivation, deine Disziplin, jetzt mal abgenommen von deinem Blick aus dem Fenster, weil Priska hat nämlich den besten Blick auf die Elfi von ihrem Büro. woher nimmst du deine Motivation, deine Disziplin?
Ich glaube, viel aus dem, dass mir die Aufgaben einfach sehr viel Spaß machen. Viel aus dem, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, auch Menschen was mitgeben kann. Also natürlich sind die nicht immer dankbar für das, was ich ihnen mitgebe, aber ganz häufig sind sie es auch. Genau. Aber ganz häufig sind sie es auch. Und, und man sieht, wie sich, also gerade jetzt mit Arbeit mit Studenten oder Doktoranden, man sieht sehr nah, wie sich Menschen entwickeln und weiterentwickeln. Und natürlich ist das, also zumindest für mich ist es ein wahnsinniges Motivationsfaktor. Man sieht seine Erkenntnis, man sieht Publikationen, man sieht, dass es auf Interesse von Menschen stößt, dass sich Menschen dafür interessieren, was man da rausgefunden hat, was natürlich auch unheimlich motivierend ist und einen natürlich auch freut. Also man will das ja nicht, also auf der einen Seite, der Prozess macht Spaß an sich, aber natürlich freut man sich auch, wenn das, was dabei rauskommt, auch tatsächlich hilfreich für andere ist und als nützlich gesehen wird. Ja. Deswegen gibt es eigentlich sehr viele Quellen, die einen immer wieder motivieren können.
Ja, cool.
Und immer wieder da, ja, so ein bisschen.
Ja, ja, schön. Und hast du auch irgendwie so eine Art Leitspruch oder irgendwie, wo du denkst, ach ja, so das ist mein Spruch, weil es mir mal richtig schlecht geht.
Ich hatte gehofft, dass der während des Interviews dann noch zu mir kommt, während wir so drüber sprechen, ehrlich gesagt. Ich hatte vorher die Frage, aber so wirklich Leitspruch, ich glaube, es wechselt immer irgendwie. Also deswegen gar kein fester Spruch oder ähnliches.
Ja, nö, ist ja auch nicht schlimm, aber manchmal auch
tut mir leid, ich hatte gehofft, es kommt.
Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein.
Dann gebe ich es Bescheid. Okay.
Erfolg, wie definierst du Erfolg für dich persönlich?
Dass ich Dinge machen darf, die mir wirklich Spaß machen. Ich glaube, das ist schon, das ist unheimlich viel wert.
Ja.
Und die Freiheit auch zu haben, die mitgestalten zu können. Ja, ich glaube, ich würde einmal Dinge machen zu können, die wirklich Spaß machen und auch gestalten zu können. Also auch Dinge verändern zu können oder anpacken zu können und zu sagen, das würde ich jetzt aber gerne machen, weil ich glaube, das ist sinnvoll und ich würde mich da gerne einbringen, etc. Für mich macht das schon viel von Erfolg aus.
Ja, das glaube ich. Ist auch, glaube ich, nochmal ein Vorteil von so einer wissenschaftlichen Karriere, dass man auch bestimmte Freiheiten, also nicht überall, bestimmte Freiheiten hat, ne? Cool. Hast du irgendwie ein Buch oder Podcast, den du uns empfehlen kannst, wo du sagst, hey, das solltet ihr unbedingt mal hören oder unbedingt mal lesen?
Ich habe auch das ändert immer wieder.
Ja.
Mein aktueller, den ich neulich selbst erst weiterempfohlen bekommen habe, ist David Marquette, ein Kapitän eines Militär-U-Boots, der beschreibt, also der die Leitung übernommen hat, ohne das U-Boot genau zu kennen und deswegen in der Situation war, dass er im Prinzip sich sehr auf seine Mitarbeiter vertrauen musste und praktisch genauso führen musste und befähigen führen musste, weil es in dem Fall die einzige Chance war und dann anscheinend von einer Crew, die in der gesamten Navy verschrieben war dafür, dass sie sehr, sehr schlecht war, die wirklich aufgebaut hat und wirklich weiterentwickelt hat. Und ich fand das so spannend, weil praktisch diese ermächtigende Führung und auch teilweise aus Fehler lernen, man eigentlich immer sagt, ja, okay, aber in bestimmten Situationen, da muss man durchgreifen. Und dann kommen immer die sicherheitsrelevanten Situationen. Und da ist es total wichtig. Und da geht's überhaupt nicht anders, als dass man direkt sagt und Kommando gibt. Und ich glaube, ein amerikanisches Atom-U-Boot ist klassischerweise der Bereich, wo man sagen würde, da muss es ganz dringend sein. Und in so einem Bereich eine persönliche Geschichte zu erzählen oder erlebt zu haben, von ihm anscheinend, wie er sie beschreibt, genau dort einen ganz anderen Führungsstil zu etablieren und damit extrem erfolgreich zu sein, finde ich extrem überzeugend. Weil es so ein bisschen immer dieses Argument aushebelt, aber da gibt es Situationen, in denen ist das total hilfreich oder bei uns ist es aber viel zu sicherheitsrelevant. Wir können nicht Fehler konstruktiv angehen oder ähnliches. Und deswegen finde ich das momentan, das ist meine aktuelle Faszination. Ändert sich wahrscheinlich auch in ein paar Wochen wieder, aber das finde ich momentan sehr spannend. Das ist auch ein bisschen älter, also ich kannte es davor nicht, aber ist extrem spannend.
Ja, cool. Nee, das klingt echt total gut. Ja, auch mal voll was anderes. Priska, warum meinst du, gibt es so wenig weibliche Unternehmensgründerinnen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren, die auch in der Forschung, also zum einen Stereotyp wahrscheinlich, zum anderen vielleicht auch Rollenvorbilder in gewisser Weise. Was ich immer wieder gerne untersuchen würde, ist tatsächlich allein schon dieser Effekt, anders auszusehen als der Rest und dass man dann auch anders agiert. Also wenn jetzt praktisch unabhängig vom Geschlecht, wenn ich alle Menschen in rote und schwarze Anzüge insgesamt und wenn ich dann die einzige Person mit einem roten Anzug in diesem schwarzen bin und diese Unsicherheit, dass das hervorruft, dass es eigentlich noch niemand gab, der so aussah wie ich, dass das eigentlich viel, das heißt, dass es gar nicht am Geschlecht, also am Geschlecht würde ich es gar nicht so festmachen, sondern es eher an dieser Situation. Ich komme in einen Bereich, wo es gar nicht mehr so viele Personen gibt, die ähnlich aussehen, aber dafür gibt es ganz viele Personen, die in sich wiederum sehr homogen sind, aber nicht mit mir übereinstimmen, dass das auch ein Faktor ist. Aber ich glaube, ansonsten ist es tatsächlich, es ist so eine Kombination aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren. Stereotype, Rollenvorbilder, Netzwerke, Mut in gewisser Weise, wie beschrieben. Ich glaube halt, es braucht ein bisschen mehr Mut als nicht Standardperson in diesem Bereich voranzuschreiten, als wenn praktisch die anderen eigentlich auch ähnlich aussehen, wie man. Also ich glaube, das macht viel Unterschied, anders zu sein. Und das braucht mehr Mut an der Stelle.
Du bist eigentlich auch sehr selbstbewusst von der Person. Hast du irgendwelche Tipps für Frauen, die sagen, ey, ich wäre so gerne einfach ein bisschen selbstbewusster und ich kriege das nicht hin? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks vielleicht?
Also ich hätte gerne welche nach wie vor. Also das ist ja immer, innen drin fühlt man ja häufig anders. Ich glaube, was für mich ein wichtiges Learning war, weniger darauf zu achten, was die Rolle von einem verlangt, sondern dass man am besten ist, wenn man selbst ist als Person. Das heißt, gar nicht immer darauf zu achten, okay, ich muss jetzt in diese Rolle reinpassen, ich muss jetzt das und das erfüllen und ich muss so und so sein, sondern es einfach so zu agieren, wie man selbst eben ist. Und dass das im Zweifel viel besser ankommt, als ob, wenn man versucht, praktisch in diese Rolle tatsächlich auszufüllen. Und wenn man dann manchmal anders ist als die Rolle, dann ist das vielleicht so. Aber dass es tatsächlich auch positiv gesehen wird. Also zumindest meine Erfahrung funktioniert das tatsächlich besser, wenn, genau.
Ja, ach cool. Mensch, Priska, ich war total spannend hier mit dir zu hocken und einfach auch mal so eine wissenschaftliche Seite zu sehen. Das hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Du darfst das Interview abschließen, du darfst alles raushauen, was du möchtest, wenn du sagst, hier, das spricht für eine wissenschaftliche Karriere. Oder einfach uns sonst noch was auf den Weg geben möchtest.
Ich glaube, ich würde es allgemeiner erfassen. Also ich würde es gar nicht so unbedingt an der wissenschaftlichen Karriere, sondern es spricht viel dafür, das zu tun, was man wirklich gerne macht, wo man merkt, das passt zu mir, das macht mir Freude. Und das dann auch genau so zu machen, wie man es selber machen möchte. Und auch wenn das nicht immer funktioniert. Also ich könnte von mir leider nicht behaupten, dass es immer so war und dass es immer funktioniert. Und es wird auch in Zukunft sicher noch Situationen geben, wo ich danach denke, so, oh, echt jetzt? aber zumindest es zu versuchen, glaube ich, hilft schon mal.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram und unterstützt sie und ihre Business-Idee. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Podcast, ne? Also wenn euch der super gefällt, dann lasst uns doch eine tolle Bewertung bei iTunes da. Folgt uns auf Facebook und Instagram und ja, schickt gerne mal eine Mail oder Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder generell Feedback. Wir freuen uns immer. Bis bald, eure Ellen.